und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. So, hallo Christian. Ja, das ist ja auch mal ein Vergnügen, hier auf dem Boden ein Interview zu machen, auf Ibiza. Die meisten Interviews musste ich ja leider dank Corona dann online machen. Aber da du durch Zufall gerade hier bist, nutzen wir das Ganze doch. Ja, ich habe dich eigentlich erst vorhin kennengelernt. Und zwar über den lieben Freund Till, der ja auch ein guter Freund von dir ist. Und er hat mir erzählt, dass du auch eine sehr spannende Lebensgeschichte hast. Von daher bin ich doch mal sehr, sehr neugierig. Und du stell dir doch einfach mal vor, du wärst ja hier auf Ibiza auf einer Party eingeladen. Und der Gastgeber würde dich bitten, doch der Runde mal ein wenig aus deinem Leben zu erzählen. Du hättest so 5 bis 10 Minuten Zeit, aus deinem Leben zu erzählen. Die spannenden Dinge, was dich zu dem gemacht hat, der du heute bist, wie du heute lebst. Was erzählst du den Menschen?
Das ist eine gute Frage. In 5 bis 10 Minuten? Ja, also mein Thema ist ja Sport. Das war schon immer so der treibende Motor in meinem Leben. Ich habe als Kind natürlich Sport gemacht, in allem Fußball gespielt, alle Sachen, die man so tut. Aber ich habe dann vor allem mal versucht, sehr auf Leistungsniveau Zehnkampf zu betreiben. Habe es eigentlich nie zu Olympischen Spielen geschafft, weil ich damals war Deutschland, kennt man vielleicht noch in unserem Alter, Jürgen Hingsen, Siegfried Wenz. Das waren so die besten Zehnkämpfer der Welt. Ich durfte auch mit denen trainieren, aber habe es dann nie ganz nach oben geschafft. Und habe dann ein bisschen studiert und angefangen in der Werbeagentur zu arbeiten und da sehr schnell festgestellt, dass das nicht meine Welt ist. Und habe dann als sehr, sehr junger Mensch mich quasi schon mit einer Idee im Sport selbstständig gemacht. Zu einem Zeitpunkt, wo ich, also ich hatte keine Ahnung, wie man eine Firma betreibt, ich hatte keine Ahnung, wie man Sportevents oder Rechte organisiert oder Rechte verkauft. Ich hatte aber immer schon diese Begeisterung für bestimmte Themen und das Ganze ist eigentlich entstanden, weil, das ist eine lustige Geschichte, also ich war noch in dieser Werbeagentur und die hatten einen Kunden und der hat gesagt, ob die Werbeagentur sich mal ein Radsportkonzept ausdenken kann, weil das würde, sie hätten so Umfragen in Auftrag gegeben, das würde für die genau passen. Da hat natürlich die damalige Werbeagentur gesagt, was soll denn das? Die wollten denen natürlich immer Werbefilme verkaufen und jetzt nicht eine Veranstaltung kreieren. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mir überlegt, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema. Und ich wollte ja immer was mit Sport machen und habe mir ein Konzept überlegt. Das habe ich damals Marathon on Wheels genannt, also Marathon auf Rädern. Damals gab es ja schon diese, da ging der Erfolg dieser City-Marathon-Veranstaltung los. Also dieser Laufveranstaltung, wo Tausende mit Profis und dann laufen Tausende hinterher. New York City, London Marathon, das begann damals so richtig zu explodieren. Und ich hatte dann mir überlegt, warum man das eigentlich nicht mit dem Fahrrad macht. Weil Fahrradfahren kann auch jeder. Es gab ein sehr, klar, Tour de France, Profi-Radsport, das kannte jeder, aber es hat nie einer so eine Breitensportveranstaltung gemacht, schon gar nicht in der Stadt. Weil man natürlich auch eine Menge Straßen absperren muss dafür. Und dann habe ich dieses Konzept geschrieben und habe das dieser Firma off the record präsentiert. Und dann haben die was ganz Verrücktes gemacht. Dieser Vorstand hat dann gesagt, ja, er findet das Konzept so toll, er würde es gerne machen. Und die würden da gerne als Sponsor einsteigen. Und dann hatte ich den Salat und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mach ich das mal. Habe mich irgendwie selbstständig gemacht und dann haben wir damals in Hamburg, die Stadt Hamburg, auch dank dieses Unternehmens, das war damals die hamburgischen Elektrizitätswerke, also das war der Monopolist. Jeder musste bei dem Kunde sein, aber die gehörten natürlich zur Stadt und die konnten die Stadt überzeugen, an einem Sonntag 120 Kilometer Straßen abzusperren. Was auch natürlich was Besonderes war, weil normalerweise kannst du ja nicht Fahrrad fahren auf abgesperrten Straßen in einer Stadt wie Hamburg, sondern du musst immer durch die Autos durch. Und wir haben das gemacht, das war ganz witzig. Dann habe ich angefangen, mit so Leuten aus dem Radsport zu sprechen und die kamen alle aus dem ganz traditionellen Bereich. Ich hatte nie was mit Radsport zu tun gehabt, das war auch vielleicht auch ganz gut. deswegen ist man da frisch mit frischen Ideen rangegangen und wir konnten da die Stadt überzeugen, uns diese Straßen zu geben und dann haben wir das gemacht. Dann habe ich eigentlich festgestellt, das ist viel komplizierter, als man eigentlich dachte, auch eine Firma zu führen. Das war ein relativ großer Aufwand. Und dann haben wir diese erste Veranstaltung durchgeführt. Das lief dann sogar einigermaßen vernünftig, wobei ich damals, ich weiß noch, ich bin glaube ich Freitagmorgen um 6 aufgestanden und Sonntagabend um 22 Uhr wieder ins Bett gegangen. Also ich hatte quasi 2 Tage nicht geschlafen, weil alles schiefgegangen ist. Wir mussten nachts selber die Verkehrsschilder aufstellen, weil das alles länger gedauert hat. Also endlose Geschichten. Und hat dann auch festgestellt, dass das finanziell doch nicht so einträglich war, weil es war alles ein bisschen komplexer, als man dachte. Und dann haben wir aber irgendwie das hingekriegt, uns da so durchzulawinern. Und dann gewann 1997 ein junger Deutscher die Tour de France, Jan Ullrich. Und das war der beste Deal meines Lebens. Ich hatte 6 Monate vor der Tour de France mit ihm so einen Vertrag gemacht, dass er bei der Cycle Classics, hieß die Veranstaltung, dass er da fährt. Wir waren das erste Rennen nach der Tour de France. Da wusste aber kein Mensch, dass der diese Tour de France gewinnt und Deutschland durchdreht und mit 10 Millionen oder 12 Millionen Menschen vorm Fernseher sitzt und sich anguckt, wie der ein Radrennen gewinnt. Das hatte vorher jetzt nicht, war es nicht so ein klassischer Massensport. Und dann gewann er die Tour de France und wir waren das erste Rennen, wo er in Deutschland quasi wieder ein Rennen gefahren ist. Und plötzlich drehte Deutschland durch.
Würdest du damit sagen, wenn ich dich unterbreche, ja, dass du im Prinzip schon so das richtige Händchen dafür hattest? Oder war das wirklich Zufall?
Das war, glaube ich, totaler Zufall. Also ich habe das Konzept nicht entworfen, weil ich schon geahnt habe, das wird irgendwie wahnsinnig populär in Deutschland, alle wollen Radfahren. Sondern es war tatsächlich anders. Ich wollte nur sagen, das ist so ein bisschen meine Lebensgeschichte. Ich, an Themen zu glauben, wenn man eine persönliche Begeisterung hat, mit der entsprechenden Euphorie ranzugehen. Und dann kommt meistens, also wie sagen wir, Glück gehört dem Tüchtigen. Also wenn man daran glaubt und das auch voll durchzieht, dann hat das eine sehr hohe Chance, dass es auch funktioniert. Und dann braucht man natürlich auch das Glück, aber meistens kommt es dann irgendwie auch. Also das war dann so ein Game Changer. Und dann begann dann so mein Leben im Sportmanagement. Nicht aktiv sein wie vorher, sondern plötzlich das wirklich in einer Firma zu machen, die dann tatsächlich auch funktioniert hat, mit der man auch Geld verdienen konnte. Das ist ja dann doch am Ende auch wichtig, wobei ich nie Sachen mache von vornherein, weil es mir ums Geld verdienen geht, sondern weil ich total überzeugt bin von den Produkten, von den Themen. Wir haben dann ganz viel im Radsport gemacht und dann habe ich angefangen, Triathlon-Events zu kreieren, auch Laufveranstaltungen und also ganz viel im sogenannten Mass Participation nennen wir das, also wo Profis Sport dabei sind, aber Tausende von Jedermännern das Gleiche machen dürfen, auf der gleichen Bühne quasi. Das ist ja das, was das so besonders macht. Ja, und dann ging meine Lebensgeschichte so weiter und seitdem ist es leider erschreckenderweise 25 Jahre her. Und seitdem ja, kriege ich Sportevents und das hat mich um die ganze Welt gebracht. Und da sprechen wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Und ich habe mir ganz viele Sachen ausgedacht. Und das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen wie Architektur. Also, das ist das Tolle an diesem Job oder was ich mache. Du hast nicht nur die Idee, das ist wie ein Haus bauen. Du kreierst diesen Event und dann sind da plötzlich 20.000 Menschen an einem Sonntag und 200.000 Zuschauer und die haben alle Spaß an der Sache und du hast was kreiert, was diesen Leuten Motivation gibt, was denen, ja, du siehst die Freude in den Menschen, wenn die dann ins Ziel kommen und die haben irgendwas Besonderes geschafft. Das treibt mich so an, dass man immer wieder Sachen macht, wo man nachher auch das Produkt wirklich fühlen und sehen kann. Also das ist was anderes, als wenn du, keine Ahnung, Anwalt bist. Gut, hast du nachher einen Vertrag fertig, aber das ist so ein bisschen banaler. Also hier hast du wirklich, man verändert auch teilweise das Leben von Menschen, die darüber für sich selber neue Ziele, Motivation gefunden haben, die angefangen haben, Rad zu fahren und heute irgendwie 30.000 Kilometer im Jahr fahren und auf der ganzen Welt unterwegs sind mit dem mit diesem Thema.
Wenn du es auf den Punkt bringst, was würdest du sagen, ist das, was dich wirklich in der Tiefe antreibt?
Ja, das ist das. Etwas zu kreieren, was nachher Menschen begeistert, wo Menschen sich daran erfreuen können. Also etwas zu kreieren, ein bisschen, wie ich meinte, wie Architekten Häuser bauen, baue ich halt Sportevents, die dann hoffentlich auch einigermaßen gut funktionieren und Leute sich das im Fernsehen angucken, Leute dran teilnehmen, Leute als Zuschauer dabei sind und du dann auch die Rückmeldung bekommst, dass das den Leuten Spaß macht und toll ist. Und ich glaube, das ist das, was mich antreibt. Jetzt müsste ich ausholen, weil ich habe so viele Sachen entwickelt, dann habe ich aber Sachen wieder verkauft. Dann habe ich das mal an einen großen Konzern verkauft, einen französischen Medienkonzern. Die erste Firma mit diesen ganzen Rad-Events und was da alles dran hing. Und dann hätte man auch sagen können, jetzt mache ich was anderes oder ich setze mich wieder zur Ruhe. Aber ich habe jetzt wieder eine neue Firma gegründet, weil ich wieder eine neue Idee hatte im Sport. Und also mache das immer weiter und ich werde das, glaube ich, auch weitermachen. Also wahrscheinlich, bis es dann irgendwann zu Ende ist. Also ich habe keinen Plan, irgendwie in Rente zu gehen oder so. Weil mir das auch Spaß macht und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man im Leben immer irgendwie Ziele hat und Aufgaben hat. Also nur in der Sonne liegen ist toll, aber das finde ich nach 2 Tagen schon langweilig. Mir macht das Spaß, was zu tun. Also ich mache das auch nicht, ich empfinde das nicht als Arbeit, sondern das ist für mich wie Freizeit. Ich sage immer Leuten, in der Freizeit verabrede ich mich ja auch mit Menschen oder Freunden und will irgendwas machen und nicht nur einfach sitzen. Klar, man will auch mal ein Buch lesen, aber und so empfinde ich, auch wenn ich meine Projekte mache oder was andere als Arbeit bezeichnen würden, ist für mich im Grunde genommen Beschäftigung oder
Aktivität. Das heißt, du kannst für dich nicht mehr unterscheiden, was privat und was Arbeit ist?
Es ist für mich, wenn man es richtig macht, eigentlich gleich gut, ja.
Es gibt ja immer so, ich bin da immer viel in Diskussionen mit Menschen. Für mich gibt es da auch keinen Unterschied. Für mich ist Arbeit und privat. Ich habe einfach so viel Freude an der Sache, dass ich da auch wenig unterscheiden kann. Weiß aber auch, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo nehme ich mir jetzt wirklich mal die Auszeit von dem, was Arbeit ist. Wie gehst du damit um, diesen Mix zu kriegen mit dem so, okay, jetzt sitzen wir gerade hier, machen das Interview, eigentlich bist du mit der Familie hier auf Ibiza. Wie managst du das für dich? Weil viele landen ja irgendwann da noch im Burnout.
Ja, das kommt vom Sport, wahrscheinlich. Das ist witzig. Also wenn man selber früher Leistungssport gemacht hat, musst du ja mit deinem Körper lernen, umzugehen. Du kannst nicht nur trainieren, dann nennt man auch Übertraining. Dann wirst du nicht mehr besser, sondern du wirst schlechter, obwohl du jeden Tag stundenlang nur noch am Trainieren bist. Das heißt, da geht es auch um dieses Temperieren und um die Auszeiten zu nehmen, die Erholung zu finden. Ich glaube, das war eine gute Schule, auch fürs ganze Leben. Und ich war natürlich auch mal wesentlich getriebener, als ich angefangen habe, weil man auch musste, das musste ja auch irgendwie auch alles laufen. Heute ist es so, dass ich, und ich glaube, das ist das Geheimnis dann, dass ich, also ich lasse mich nicht mehr treiben von außen. Also ich setze meinen eigenen Rhythmus. Ich nehme ja auch die Auszeiten. Und also früher war es ja so, wenn ein wichtiger Sponsor gesagt hat, bis dann eine Präsentation haben, dann hat man sich da bei alles stehen und fallen gelassen und hat bis nachts da gesessen. Das mache ich heute nicht mehr. Also wenn das nicht zeitlich passt, dann sage ich denen, das geht erst eine Woche später.
Und das funktioniert?
Und das funktioniert erstaunlich gut. Also in dem Moment, wo die Leute das Gefühl haben, du hast es nicht notwendig, nötig zu springen, weil sie gepfiffen haben, dreht sich das System so ein bisschen um, dass die Leute das Gefühl haben, der muss irgendwas Tolles können. Also das ist ganz lustig. Also es ist immer so das macht dich interessanter und das hat, im Endeffekt war es nie ein Problem. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir setzen unseren eigenen Rhythmus, ich setze mein eigenes Pace. Ich habe auch keinen klassischen Arbeitstag, dass ich jetzt sage, ich bin um 9 im Büro und gehe um 18 Uhr raus, sondern das ergibt sich immer so. Ne? Also ich mache auch noch wahnsinnig viel Sport und dann nehme ich mir auch die Auszeiten dafür. Das ist für mich genauso wichtig wie ein Termin oder so. Also ich plane danach auch meinen Tag ein und meine Woche. Also auch was die Freizeitaktivitäten angeht.
Würdest du damit sagen, dass je mehr du bist, umso besser deine Welt funktioniert?
Ja.
Weil also, ich habe das wirklich noch nie gehört, das finde ich total spannend, dass wenn du wirklich einfach, wenn du weißt, wer du bist und wenn du einfach dein Ding machst, dass auf einmal dann die meinen, die großen Muckis zu haben oder die großen Typen zu sein, auf einmal das tatsächlich kehrt. Ich glaube, das ist ein extrem großes Learning, auch für alle, die jetzt hier zuhören, dass je mehr du wirklich dich lebst und auch ganz mit dir im Reinen bist, desto einfacher wird das Leben. Ist das so?
Ja, also das, für mich selber wird es einfacher, weil ich mich nicht mehr treiben lasse. Ich setze meinen eigenen Rhythmus und entweder gefällt das Menschen oder Firmen oder anderen Leuten oder es gefällt ihnen nicht. Das ist auch nicht schlimm, wenn es Leuten nicht gefällt. Also wenn man da mit dieser Distanz rangeht, ist das wesentlich besser für einen selber. Führt aber witzigerweise, also das ist meine Erfahrung, dazu, dass es in der Regel besser funktioniert als vorher, wo ich immer, ja, kann ich, darf ich das präsentieren, darf ich denn den Termin bekommen? Ja, ach, morgen früh um 8, ja, ich tue alles, dass ich das hinkriege. Und jetzt sage ich, das schaffe ich nicht so schnell, aber wir könnten Ihnen das in 2 Wochen präsentieren. Und das funktioniert. Und die sagen, ja gut, dann machen wir es in 2 Wochen. Also das wäre ganz toll, wenn Sie das dann mal, wenn Sie mal vorbeikommen und das tun. Und natürlich merken die Leute, wenn man diese Passion hat für das Thema, wenn man wirklich dahinter steht, weil man wirklich überzeugt ist von dem Produkt, was man macht, nicht weil ich jetzt da angestellt bin und jetzt Haarshampoo verkaufe, sondern das merken die Leute schon auch, diese Begeisterung dafür, das springt dann auch über und dann sind die Leute auch bereit zu warten. Also, dass sie deinen eigenen Rhythmus auch annehmen.
Ja.
Gut, und ich mache natürlich meine eigenen Produkte. Also ich vermarkte ja jetzt nicht irgendwas für einen anderen, sondern wir kreieren ja unseren eigenen Event und dann bin ich selber verantwortlich, ob ich was in einer bestimmten Zeit schaffe oder nicht. Also dann muss ich mir selber Rechenschaft gegenüber ablegen. Und dann ist es natürlich auch nochmal einfacher, einen Rhythmus da zu finden.
Wenn du jetzt mal so 3 Eigenschaften, 3 Qualitäten von dir nennen würdest, die dich heute auch weiterhin immer noch so erfolgreich, glücklich, happy sein lassen, was wären so 3 Eigenschaften, die du nennen könntest?
Ja, ich glaube, ich habe einen gewissen Grad an Kreativität. Und alles in meinem Leben dreht sich immer ein bisschen um Kreativität. Auch Design und so was. Also das sind alles so Sachen, die mir einfach Spaß machen und die ich womit ich mich sehr viel beschäftige, dann habe ich schon eine gewisse Begeisterungsfähigkeit, wenn ich gegenüber anderen Menschen, wenn ich denen von meinen Sachen erzähle und von den Projekten, die ich mache. Und gleichzeitig habe ich, glaube ich, noch immer einen gewissen Grad an Humor. Ich nehme die Sachen nicht so ernst. Das hilft, glaube ich, auch, dass man nicht so gefährdet ist mit Burnout, dass man irgendwo ausbrennt, weil ich die Sachen immer mit einem gewissen Humor nehme und auch immer sage, es gibt, also alles, was wir so an Problemen definieren als Probleme, sind in Wahrheit nicht wirklich Probleme. Also Probleme sind, wenn man hungert, wenn man nicht genug zu essen auf dem Teller hat. Also alles, was wir an Zivilisationsproblemen haben, sind in Wahrheit natürlich nicht wirklich existenzielle Probleme. Wir schaffen die für uns. Und wenn man das mit einem gewissen Leichtigkeit, mit einem gewissen Humor nimmt, dann prallt das, glaube ich, an einem ein bisschen ab und das übertrage ich, glaube ich, so ein bisschen auch auf meine Freunde und den Freundeskreis.
Das heißt, wenn ich mir jetzt so dein Leben angucke, ich frage sonst immer so, was waren anfängliche Schwierigkeiten, wie hast du es geschafft, irgendwann davon auch leben zu können, dann scheint das bei dir gar nicht die Frage zu sein, oder? Weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du einfach irgendwas gemacht, wo du Bock drauf hattest und da sind andere auf dich zugekommen und damit warst du relativ schnell auch finanziell frei?
Nee, das habe ich am Anfang, also ich hatte diese erste Veranstaltung gemacht und war dann pleite. Und zwar richtig pleite. Ich glaube, das waren damals 4.500 D-Mark minus am Jahresende. Und ich hatte nichts, also ich komme auch nicht aus dem reichen Elternhaus oder so, da war kein Geld. Und dann musste ich irgendwie gucken, wie ich das finanziere. Und dann habe ich mir immer da ein bisschen Geld geliehen, um dann die Rechnung zu bezahlen. Da habe ich den Auftrag angenommen, den Job. Dann hat mir diese, muss ich sagen, dieser Sponsor, der hat mir da sehr geholfen. Die haben dann früher bezahlt und die haben auch dann freiwillig gesagt, wir erhöhen die Sponsoring, den Sponsoringbeitrag. Aber das waren 2 Jahre, war das immer spitz auf Knopf. Aber dann gewann eben Jan Ulrich diese Tour de France und dann waren wir noch nicht ganz durch, aber dann drehte sich das Blatt. Und dann waren wir relativ schnell so erfolgreich, dass das finanziell verhältnismäßig gut funktioniert hat, ja. Und damit hat man sich natürlich eine gewisse Unabhängigkeit auch erkaufen können. Und wirklich finanziell, sag mal, unabhängig wurde ich dann, als ich das erste Mal die Firma verkauft habe an einen französischen Konzern. Und danach war das dann nochmal leichter. Das ist das andere Learning. Das muss man sich natürlich erstmal arbeiten können. Das ist natürlich da braucht man ein bisschen Glück und das ist für viele nicht so einfach. Aber wenn man eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit hat, macht man das auch nochmal unabhängiger von den klassischen Mühlen in der Geschäftswelt, die sonst bestehen. Weil man natürlich auch sich erlauben kann, Nein zu sagen. Das muss man sich natürlich aber erstmal erlauben können. Das sagt sich so einfach und das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer die einfache Faustformel für jeden. Aber ja, das bis auf die ersten 2 Jahre danach, muss ich gestehen, war das dann in meinem Leben, also war das Finanzielle nicht das große Thema.